Ich bete. Herr Jesus Christus, du bist so groß. Du bist unser König und es tut so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Und weil du unser König bist, dann hast du das Sagen in unserem Leben. Deshalb wollen wir uns jetzt deiner Herrschaft unterordnen und auf dein Wort hören. Sprich du zu uns, Herr Jesus. Begegne du uns heute Morgen durch dein Wort. Mach es lebendig in unserer Mitte. Es ist so genial, dass du, der große Gott, Gemeinschaft mit uns kleinen Menschen haben willst. Ich danke dir dafür. Amen. Heute starten wir mit der Predigtserie Begegnungen mit Jesus. Und ich bin überzeugt, wir haben einen Gott, der nicht einfach Theorie ist, sondern der real ist, der gerne mit uns Gemeinschaft haben will. Ein Gott, der uns immer wieder begegnen möchte. Und bei dieser Predigtserie wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir auch erleben dürfen, wie Jesus uns begegnet. Und dass wir lernen können, wie Jesus uns begegnen möchte und wie Jesus mit uns umgeht und was er uns zu sagen hat. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir auch Erneuerung und Veränderung erleben dürfen in dieser Predigtserie. Apropos Veränderung. Gibt es so etwas, dass sich ein einzelner Mensch plötzlich total verändert? Ist das möglich? Ja? Oder ist das nur eine Illusion? Menschen sehnen sich immer wieder nach Veränderung im Leben. Viele sagen hin und wieder, ja, das möchte ich anders in meinem Leben. Aber gibt es so etwas, dass ein Mensch sich plötzlich von heute auf morgen ganz verändert? Ja, das gibt's. Wir sagen immer, es gibt verschiedene Bilder der Veränderung. Wir sagen zum Beispiel, er ist wie ein umgekehrter Handschuh oder der hat eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht oder der Fisch schwimmt nicht mehr mit dem Strom, sondern gegen den Strom. Die Bibel, das Wort Gottes, spricht viel von dieser Lebensveränderung und gebraucht verschiedene Begriffe, zum Beispiel Bekehrung oder Umkehr oder Wiedergeburt. Bei Umkehr heißt es ja, ich befinde mich auf meinem Weg und plötzlich passiert irgendwas und da kommt eine 180-Grad-Kehrtwende. Ich gehe auf einen neuen Weg, habe ein neues Ziel vor Augen. Und für mich gibt es nichts Aufregenderes, als immer wieder zu hören, wie Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, plötzlich ganz treue Anhänger von Jesus werden. Und viele solche Geschichten finden wir in der Bibel und ich finde, die spannendste Bekehrungsgeschichte in der Bibel ist die von Saulus. Und so bedeutend ist sie, dass sie gleich dreimal in der Bibel erwähnt wird. Und ich möchte euch diese Geschichte vorlesen aus Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« »Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen, Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Eine ganz spannende Geschichte. Aber lasst uns zuerst schauen, wer war denn dieser Saulus vor seiner Begegnung mit Jesus Christus? Bei vielen Geschichten, die wir so heutzutage so über Bekehrungen hören, ist es meistens so, dass es um Menschen geht, ja, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, Menschen, die vielleicht mal den Kirchenaustritt gegeben haben oder nie Mitglieder einer Kirche waren, Menschen, die einfach Gott ignorierten. Und ja, dann sagen wir schnell, ja, eben die Leute, die haben ein schlimmes Leben hinter sich, die brauchen Veränderung, die brauchen eine Begegnung mit Jesus. Aber ich? Nein, ich führe ein gutes Leben, ich bin sogar religiös, ich gehe ab und zu in die Kirche, spende ab und zu auch was, also ich brauche keine Veränderung. Was soll sich in meinem Leben verändern? Meine Eltern haben immer so geglaubt, meine Vorfahren, und es war okay. Was soll sich denn verändern? Es ist nicht notwendig. So hätte auch der Saulus sagen können. Der war auf keinen Fall ein säkularer Mensch. Nein, im Gegenteil, der war sehr religiös. Der hatte die beste theologische Ausbildung seiner Zeit. Der war sogar ein Pharisäer. Das waren ganz spezielle Leute, die hatten spezielle Ansichten. Die glaubten, wenn alle Menschen an einem Tag alle Gesetze erfüllen würden, dann würde der Messias, der Retter, der Befreier zu ihnen kommen. Und deshalb waren sie besonders bestrebt, ja, und gaben sich richtig Mühe, alle Gesetze einzuhalten und auch den anderen zu sagen, ja, hey Leute, also strengt euch an. Ihre Religion war einfach von Leistung geprägt. Du musst all die Regeln einhalten, streng dich an und dann kommt es gut. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Auch in anderen Religionen hört man das immer wieder, auch in anderen Kirchen hört man das immer wieder. Du musst das und das machen. Aber der christliche Glaube sagt eigentlich nicht, du musst das und das machen, sondern sagt, es ist alles getan. Es ist alles getan. Und als Saulus das Wachstum des Christentums beobachtet, sieht er darin eine Bedrohung seiner Religion. Er sieht darin in den Jüngern von Jesus einfach Menschen, die alte Werte und Ordnungen zerstören wollen. Und deshalb nimmt er sich vor, diese Sekte zu zerstören. So feindlich er auch gegenüber dem christlichen Glauben war, müssen wir sagen, der war Gott hingegeben. Der glaubte an Gott, dass er der Schöpfer ist. Er glaubte an die Autorität der Heiligen Schrift, kannte die Bibel sehr gut. Aber für ihn war es klar, hey, indem ich die Christen verfolge, diene ich Gott. Ich mache Gott einen Gefallen. Also er muss sicher ganz stolz auf mich sein. Für ihn gab es das unausweichliche Entweder-Oder. Entweder ist Jesus der Messias, der Retter, dann muss man ihm mit jedem Blutstropfen dienen. Oder ist er nur ein Betrüger, ein Gotteslästerer und dann muss man alle seine Anhänger ausrotten. Das war Saulus von seiner Begegnung mit Jesus. Er war schon dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, haben wir vor 2 Wochen gesehen. Und er machte seinen Job so gut, dass er auch in anderen Teilen des Landes geschickt wurde, um Christen gefangen zu nehmen. Und so ging er nach Damaskus mit Vollmachten, mit dem Ziel, die Christen dort gefangen in Kette nach Jerusalem zu führen. Doch diese sollte seine letzte Reise als Christenverfolger sein. Saulus kam nicht von ihr zurück. Während er noch auf dem Weg nach Damaskus war, erschien ihm Jesus und veränderte sein Leben so total, dass nichts mehr übrig blieb. Nicht mal sein Name. Sein Name wurde in Paulus verändert. Aus dem berüchtigten Christenverfolger wurde einer der berühmtesten Apostel von Jesus. Die Wandlung war so radikal, dass uns bis heute eine Redensweise geblieben ist. Von Saulus zu Paulus ist jemand, der eine radikale Veränderung in seinem Leben erlebt hat. Oder eine andere Redensweise, ja, man hat ein Damaskus-Erlebnis, wenn irgendein einschneidendes Ereignis erlebt wird. Ich glaube, es ist für uns alle gut, hin und wieder sich Zeit zu nehmen und über das eigene Leben zu reflektieren. Sich Fragen zu stellen, zum Beispiel, ja, wie sieht mein Leben aus? Oder wie sieht Gott mein Leben? Was sagt er dazu? Wo führt die Reise meines Lebens hin? Worauf baue ich meine Existenz? Worin investiere ich meine Kräfte? Was habe ich bis jetzt geglaubt? Was habe ich für ein Gottesbild, für eine Gottesbeziehung? Ja klar, es ist manchmal unangenehm, solche Fragen zu stellen, weil manchmal kommt es heraus, dass ein Kurswechsel angesagt ist. Aber wir müssen uns diesen Fragen stellen, damit wir weiterkommen können, damit wir Fortschritte machen können. Und Jesus lässt uns nicht einfach allein mit unseren Fragen, mit unserer Vergangenheit, mit unseren Enttäuschungen. Nein, gerade dann will er uns begegnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Er allein kann uns erneuern und kann unserem Leben einen neuen Kurs geben. Doch was ist genau auf diesem Weg nach Damaskus passiert? Lesen wir ab Vers 3. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn einen solchen Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Stellt euch vor, wie schockiert der Saulus war. Plötzlich ein Licht vom Himmel, er sieht nichts mehr und eine Stimme, die sogar seinen Namen kennt, spricht ihn an und sagt, und stellt eine ganz unangenehme Frage, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Ja, der hat schon Leute verfolgt, aber wer spricht da zu mir? Auf seine Begegnung war er gar nicht vorbereitet, es war alles so unerwartet. Und er kennt die Stimme nicht. Stephanus erkannte Jesus. Hananias später erkennt Jesus, aber dieser religiöse Mann, der Saulus, erkennt die Stimme von Jesus nicht. So dramatisch. Die Überzeugung zu haben, ja, ich bin für Gott unterwegs, und dann begegnet dir Jesus und sagt etwas und du erkennst ihn nicht. Deshalb fragt er ganz ängstlich, wer bist du, Herr? Saulus ist von diesem Lichtglanz geblendet, aber doch scheint in dieser Frage etwas hinzudeuten, dass er sagt, ja, Jesus, bist du es wirklich? Bist also doch der Herr? Bist du der Auferstandene? Kann es sein, dass du nicht der Gotteslästerer bist, sondern wirklich der Sohn Gottes? Und dann kommt als Antwort das große Ich bin von Jesus. Ich bin Jesus, ich bin der, den du verfolgst. Saulus, du hasst mich, du verfolgst mich, aber ich hasse dich nicht. Ich klage dich nicht an, ich verurteile dich nicht. Ich will dir begegnen, um dir meine Liebe zu zeigen. Ich will, dass du erfährst, wer ich wirklich bin. Ich bin Jesus, der auferstandene Sohn Gottes. Die Grundüberzeugung von Saulus war, Jesus Christus, Jesus als Messias, ihn als Messias zu bezeichnen, das ist Gotteslästerung. Er war überzeugt, dieser Jesus war ein Betrüger, der ist tot in einem jüdischen Grab. Mit ihm will man nichts mehr zu tun haben, man muss nur seine Anhänger bekämpfen und dann ist es aus mit dem Christentum. Und dann bekommt er den Gegenbeweis, Jesus Christus, Jesus der Messias, das ist Gottes Wirklichkeit, Gottes Wahrheit. Dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Er ist der Sohn Gottes. Und damit zerbricht die ganze Existenz von Saulus bis auf den Grund. Er hatte gemeint, das Richtige zu tun, und plötzlich merkt er, er hat gegen Gott gekämpft. Das war der Schock seines Lebens. Alles in ihm brach in diesem Moment zusammen. Sein Selbstverständnis, seine Theologie, seine Zukunftspläne, alles. Alles, worauf er gebaut hatte, war nur noch ein Scherbenhaufen. Was ihm bisher als Irrglaube schien, wurde zur Wahrheit. Seine Bekehrung war also zuerst ein sehr schmerzlicher Akt, in dem in Scherben ging, was ihm früher so wichtig war. Und Saulus hätte mit dem Schlimmsten rechnen können, oder? Also Jesus hat mich jetzt endlich erwischt. Na, was passiert mit mir? Der spricht der Todesurteil über mich, oder? Aber nein, Jesus verurteilt ihn nicht, bestraft ihn nicht, sondern zeigt ihm seine Liebe. Er macht aus diesem Bruch einen Neuanfang. Vom hohen Ross der Religiosität gestürzt, erkennt Saulus plötzlich, Religion ist nicht genug. Alle meine Anstrengungen, Gott zu gefallen, all die Gesetze, die ich bestrebt war, zu erfüllen, das bringt nichts. Ich kann Gottes Gefallen nicht erbringen. Ich kann nichts bewirken, dass Gott Freude an mir hat. Wir können uns Gottes Güte und Liebe nicht verdienen. Und das ist es, was uns zur Umkehr bringt. Unser Herz wird verändert, wenn wir spüren, wie lieb uns der Vater im Himmel hat, obwohl wir das Gegenteil verdient hätten. Jahre später konnte der Paulus schreiben in Römer 2, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Weder Argumente noch Beweise führen den Saulus zur Umkehr, sondern die Erkenntnis, Jesus, den ich verfolgt habe, der liebt mich. Er ist so gut zu mir, er ist so barmherzig zu mir. Er ist einfach überwältigt zu sehen, Jesus verurteilt mich nicht. Er hasst mich nicht. Und als er erkannte, wer zu ihm spricht, kann er nur noch fragen, Herr, was soll ich tun? Was willst du von mir? Wie soll mein Leben weitergehen? Und dann sagt ihm Jesus, jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Nach dieser dramatischen Begegnung mit Jesus bleibt er 3 Tage blind, isst er nichts, trinkt er nichts und geht ganz anders in die Stadt, als er vorhatte. Er muss an der Hand geführt werden von seinem Wegbegleiter. Und Saulus wird jetzt Zeit gelassen, den Umsturz seines ganzen Lebens zu verarbeiten. Er hatte viel Zeit, sich Gedanken zu machen, Fragen zu stellen. Ja, wenn Jesus wirklich der Messias ist, warum musste er sterben? Wenn das Gesetz nicht vermag, mich zu retten, dann wie werde ich errettet? Warum hat mich Jesus nicht vernichtet? Was hat er mit mir vor? Existenzielle Fragen, auf die er eine Antwort finden musste. Ich habe mich gefragt, ja, wenn Jesus ihm so persönlich begegnet ist, warum hat er ihm all die Fragen nicht auf dem Weg dort vor Damaskus beantwortet? Warum hat er ihm nicht selber die weiteren Schritte gezeigt? Er hätte das ruhig machen können, also nur zwischen Jesus und Saulus, und niemand hätte gewusst, was da passiert ist. Ich denke, es war wichtig, dass auch die anderen Christen miterleben konnten, dass Saulus wirklich eine Umkehr erlebt hatte. Sonst hätten sie sicher nicht geglaubt. Und der Saulus musste sich nicht nur mit Gott versöhnen, sondern auch mit den anderen Christen. Ich glaube, deshalb musste er nach Damaskus gehen. Und es war nicht gedacht, dass er ein Solo-Christ wird. Er musste auch in die Gemeinde in Damaskus eingeführt werden. Deshalb musste er in die Stadt, wo er von einem Christen erfuhr, was er tun sollte. Wisst ihr, Gott kann vieles auch ohne uns tun, aber er will uns gebrauchen. Er will uns Menschen gebrauchen, andere Menschen zu sich zu bringen. Und in Damaskus gab es einen Christ, der hieß Ananias, und plötzlich erscheint ihm der Herr mit einem ganz spannenden Job. Ananias, eine Überraschung für dich. Geh in das Haus und du darfst 3-mal raten, wer in diesem Haus ist. Saulus aus Tarsus. Er ist wirklich nach Damaskus gekommen, aber weißt du was? Er ist im Fall machtlos, blind, der kann euch nichts machen. Aber geh hin, leg ihm die Hände auf und er wird wieder sehen und sag ihm weiter, was er tun sollte. Und dann reagiert der Hananias ganz überrascht und bringt seine Einwände und sagt, Moment schnell, also Jesus, weißt du eigentlich nicht, wer dieser Saulus ist? Der hat die Christen verfolgt, der ist sogar unterwegs, um uns gefangen zu nehmen. Also Jesus, verdient er wirklich deine Gnade und deine Güte? Soll er nicht besser blind bleiben, so kann er uns nichts antun? Was, ich soll zu ihm gehen und ihm sagen, wie er Christ werden sollte? Verdient er das? Oder ist das überhaupt möglich, dass er Christ wird? Nein, das ist undenkbar, Jesus. Also wirklich, ist unmöglich, dass der Christ wird. Kommen euch diese Einwände auch bekannt vor? Auch wir denken oft ähnlich. Ja, also diese Person, diesen Mann, diese Frau habe ich schon längst aufgegeben. Keine Chance mehr. So viel gehört hat die Person und ist einfach steinhart. Also da passiert ganz sicher nichts. Kennt ihr das? Dem Saulus hätte niemand eine Chance gegeben. Ein hoffnungsloser Fall, also dass der zum Glauben an Jesus kommt, kommt nicht in Frage. Ich habe auch eine Tante, der hat einen Mann, sie hat 40 Jahre lang für ihn gebetet. Und alle haben gesagt, nein, also der stirbt ohne Gott, keine Chance mehr. Er war ein leidenschaftlicher Alkoholiker, hat zuerst ein erstes Auge verloren, nachher der zweite, sah nichts mehr, aber hat weiterhin getrunken und alle dachten, also hoffnungslos, also dass er sich noch verändert, keine Chance mehr. Und nach 40 Jahren ist plötzlich etwas passiert und ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und so war es auch bei Saulus. Keine Chance hätten ihm die Christen gegeben. Und diese Geschichte zeigt, dass eine Bekehrung ganz plötzlich geschehen kann, wenn wir am wenigsten erwarten. Gott kann auch die Menschen retten, denen wir keine Chance mehr geben. Deshalb geben wir doch nicht auf, für sie zu beten und ihnen in Liebe die Wahrheit zu sagen. Ja, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu führen, dass sie gerettet werden sollten, dann fühlen wir uns so ohnmächtig. Merken wir, das können wir nicht produzieren, das lässt sich nicht einfach machen. Es ist das Werk Gottes. Aber er gebraucht Menschen. Deshalb sagt er dem Hananias hier, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Jesus erklärt also dem Hananias, also mit diesem eifrigen Christenverfolger habe ich einen Plan. Eifer ist an sich etwas Gutes. Ich werde dafür sorgen, dass er seinen Eifer für mich einsetzt, dass er für mich unterwegs ist. Und als Beweis, dass er wirklich Christ wird, sage ich dir, er wird genauso viel leiden müssen wie alle anderen Christen. Nicht eine ganz tolle Nachricht, oder? Einem ganz frisch Bekehrten zu sagen, hey, im Fall, du wirst für Jesus leiden müssen. Aber zum Leben als Christen gehört das Leiden dazu. Und das müssen wir den Leuten ganz offen sagen. Nicht ein Wohlstandsevangelium predigen und sagen, ja, komm zu Jesus und dann wird alles gut, keine Probleme mehr. Nein, wir müssen als Christen auch leiden, das gehört dazu. Und Hananias ist Jesus gehorsam, geht zu Paulus und begrüßt ihn ganz freundlich, unglaublich. Er sagt, hallo Bruder Saulus. Stellt euch vor, also da steht der große Christenverfolger. Also hätte er mehr Zeit gehabt, hätte er den Hananias vielleicht gefangen genommen. Und dann kommt der Hananias und sagt, Bruder Saulus. Also da muss ich nur staunen, also wie gehorsam dieser Hananias gewesen ist. Und er legt ihm die Hände auf. Saulus kann plötzlich wieder sehen, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann erklärt ihm der Saulus auch, was er tun soll, seine Sünden bekennen, Jesus an Jesus glauben und sich taufen zu lassen. Und für den Saulus ist das ganz selbstverständlich, der lässt sich anschließend taufen, um zu zeigen, ja, ich bin jetzt Christ, der, den ich bis jetzt verfolgt habe, ist jetzt mein Herr, mein Retter, der hat das Sagen in meinem Leben, die ich verfolgt habe, sind meine Geschwister, ich gehöre jetzt zur Gemeinde von Jesus. Er wollte durch die Taufe diese dramatische Lebensveränderung dokumentieren. Aber ich bin tief bewegt auch über diesen Hananias, dass er seine Menschenfurcht und seine Vorurteile überwinden konnte und er zum Saulus ging und so wurde er sein Geburtshelfer. Er half dem Saulus im Glauben zu kommen, hatte Geduld mit ihm und war bereit, ihn auf den neuen Weg zu begleiten. Und das ist eigentlich auch unser Auftrag. Wir sind nicht einfach so Teil der Gemeinde von Jesus geworden, um Zuschauer zu sein und zu sagen, ja, da ist wieder eine Person zum Glauben gekommen. Habt ihr gesehen, letzten Sonntag sind wieder neue Leute gekommen. Wow, cool. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass wir hier in der Gemeinde eine Lebenshaltung haben wie im Kino. Wir gehen im Kino und sitzen und sagen, ja, ah, der hat gut gespielt, ah, das war cool, ah, war das ein guter Film. Aber eigentlich sind wir ein Organismus, eigentlich müssen wir zusammenarbeiten und Gott will einfach jeder und jede von uns gebrauchen, Menschen, die vor einer Entscheidung zu Jesus stehen, weiterzuführen, Jünger zu machen, sie in die Gemeinde zu integrieren. Aber zuerst muss ich meine Lebenshaltung verändern. Wie ist es bei mir? Geht es in erster Linie um mich, dass ich mich wohlfühle, dass die Gemeinde mir möglichst viel gibt, dass ich möglichst viel profitiere? Oder denke ich, ja, wie kann ich ein Segen sein für die Leute, die Jesus mir über den Weg schickt? Wenn wir wie Hananias bereit sind, alle die Menschenfurcht und alle Vorurteile und die Bequemzone aufzugeben, kann Gott uns wunderbar gebrauchen. Eine Begegnung mit Jesus führt nicht nur zur Bekehrung. Es muss viel weiter gehen von der Bekehrung dann, dass ich meinen Glauben in der Taufe bezeuge, dass ich sage, ja, ich gehöre zu Jesus ganz öffentlich und nachher, dass ich mich in der Gemeinde integriere, dass ich Jesus diene und immer mehr lerne, was Jesus von mir will, wie ich mein Leben gestalten soll, sodass Gott Freude an mir hat. Darf ich dich fragen, wo befindest du dich auf deiner Reise? Was ist der nächste Schritt für dich? Stehst du vor einer Entscheidung für Jesus, dann hab Mut. Hast du deinen Glauben noch nicht durch die Taufe bezeugt, dann lass dich taufen. Geht es darum, im Glauben zu wachsen? Suche dir Menschen, die dich begleiten sollen, vielleicht in einem Hauskreis oder die begleiten durch einen Mentor, durch einen Seelsorger. Suche Menschen. Was ist dran für dich? Was ist der nächste Schritt für dich? Ich muss sagen, wir haben einen allmächtigen Gott. So was kann nur er tun. Dort, wo Hass war, bringt er Liebe. Aus Feinde macht er Brüder. Aus einem Christenverfolger macht er einen wunderbaren Verkündiger des Evangeliums. Nicht jede Bekehrung ist so spektakulär wie die von Saulus, oder? Meine war auch nicht so spektakulär. Und viele Menschen unter uns werden sagen, ja, es war nicht so plötzlich, es war eher ein Prozess. Ich bin hineingekommen, hineingewachsen. Weißt du noch, wie Jesus dir das erste Mal begegnet ist? Kannst du dich noch gut erinnern, wie du zum Glauben an ihm gekommen bist? Denke zurück. Es ist gut, sich zu erinnern, zurückzudenken, wie es damals war. Was hat Jesus in dir verändert? Wie war es vorher? Wenn ich zurückdenke, dann erfüllt mich das mit großer Dankbarkeit. Dass ich heute hier stehe, das ist ein Wunder. Gott hat so vieles in meinem Leben verändert. ich bin Gott so unendlich dankbar. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wir sind oft so unzufrieden und sagen, oh, also so vieles muss ich noch verändern. Klar, Jesus ist noch dran, er ist noch nicht fertig mit dir. Aber schaue auch zurück, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Er hat so viel auch in deinem Leben verändert. Danke ihm dafür. Weißt du noch, wer deine Geburtshelfer waren? Dein Hananias? Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, in welcher Gemeinde ihr zum Glauben gekommen seid? Das sind kostbare Erinnerungen. Danket Gott für diese Menschen, für diese Gemeinde. Danket Gott, dass er Geduld mit euch gehabt hat und dass er noch nicht fertig ist mit euch. Es ist ein Wunder, dass wir diese Veränderung erlebt haben. Am Ende seines Lebens denkt der Apostel Paulus über seine Bekehrung nach und ist einfach überwältigt von der Barmherzigkeit von Jesus. Und er schreibt, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus sagt hier, seine Bekehrungsgeschichte wurde aufgeschrieben für uns, für mich und für dich, dass sie ein Vorbild für uns sein kann und für alle die zu Jesus kommen wollen, um ein neues Leben zu empfangen. Er sagt, wenn Jesus mein Leben verändern konnte, wenn Jesus aus mir, aus einem Christenverfolger, so einen Menschen machen konnte, dann kann er auch das Gleiche auch bei dir tun. Dann hast du auch eine Chance. Wenn Jesus mich in Dienst nehmen konnte, dann auch dich. Gib nicht auf. Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Jesus will auch dir begegnen und dein Leben verändern. Seine Güte und Barmherzigkeit ruft auch dich zur Umkehr. Die Begegnung des Saulus mit Jesus zeigte ihm, dass er nur eine Religion hatte, aber keine persönliche Beziehung zu Gott. Und er durfte erkennen, ich kann mich noch so viel anstrengen, ich kann Gottes Gefallen nicht verdienen. Alles, was ich brauche, ist Jesus. Denn Christentum ist nicht nur eine Lehre, ist viel mehr als eine Lehre, sondern es geht um eine Person, es geht um Jesus Christus selbst. Deshalb ist die entscheidende Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Wie sieht die Beziehung zu Jesus Christus aus? Deine Beziehung zu Jesus, wie sieht sie aus? Wir Menschen, wir sind für Beziehung geschaffen. Nur in der harmonischen Beziehung zu Gott können wir Sinn und Erfüllung im Leben finden. Und das ist das Kernproblem der Menschen, die Beziehungsstörung, diese Beziehungsnot. Was ist eigentlich Sünde? Sünde ist der Beziehungsbruch, der Bruch der Beziehung zu Gott. Und die Sünden, also in Mehrzahl, sind dann die Folgen von diesem Bruch, aus dieser zerbrochenen Beziehung. Sünde ist zuerst das Misstrauen gegen die Güte Gottes und der Ausbruch aus dem auf Vertrauen gegründeten Verhältnis vom Geschöpf zum Schöpfer. Und daraus resultieren auch die Sünde, der Ungehorsam, dass wir den Spielregeln Gottes nicht mehr, dass wir sie nicht mehr einhalten. Gestörte Beziehungen sind Folge davon. Gestörte Beziehungen zu uns selber, zu Mitmenschen, zur Natur, zur Umwelt. Aber Gott will nicht, dass wir in dieser Beziehungsnot leben. Deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus, um uns zu zeigen, dass Gott uns trotzdem liebt, trotz dem Misstrauen, trotz dem Ungehorsam, trotz der Rebellion. Gott liebt uns. Und er ist so weit gegangen, dass er für uns am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns gab, damit wir wieder eine neue Beziehung zu Gott haben können. Er hat die Strafe auf sich genommen, er ist gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden, hat er dadurch gezeigt, er ist Sieger und durch ihn können wir eine Beziehung mit Gott haben. Durch ihn kann unser Leben verändert werden. Sehnst du dich nach Veränderung in deinem Leben? Willst du eine Begegnung mit Jesus haben, damit du ihm die Scherben deines Lebens bringen kannst und sagen, Jesus, mach du etwas Gutes daraus? Jesus wartet heute auf dich. Dass du vielleicht das erste Mal zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich will ein neues Leben. Oder dass du wieder zu ihm kommst, einen Neuanfang machst und sagst, Jesus, die Beziehung zu dir ist nicht mehr so, wie sie mal war. Da sind irgendwie Sachen in meinem Leben, die bremsen mich in meiner Entwicklung, in meinem Wachstum. Oder die haben mich schon gestoppt in der Beziehung zu dir. Sei ehrlich mit dir selber. Und lebe nicht einfach so, als wäre nichts. Bei Jesus gibt es mehr. Bei ihm gibt es Freiheit von allen Bindungen, von Süchte, von Fehlverhalten, von Beziehungsstörungen. Komm heute Morgen zu Jesus und sag ihm, wie der Saulus, wer bist du, Herr? Jesus, zeig du mir, wer du wirklich bist. Zeig du mir, wie du bist. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will erkennen, wie du bist. Und dann sagt Jesus wie der Saulus, was soll ich tun? Jesus, was erwartest du von mir? Was ist dran in meinem Leben? Was steht noch im Weg? Was hindert mich im Wachstum? Jesus ist heute hier gegenwärtig und er möchte dir begegnen. Er wartet auf dich. Er ist dir vielleicht schon begegnet, schon im Lobpreisteil vielleicht, schon vielleicht vorher hat zu dir gesprochen, hat er dir vielleicht schon gezeigt, was dran ist. Komm zu Jesus. Sage ihm alles, was dich beschäftigt, alles, was nicht gut ist in deinem Leben, alles, was verändert werden sollte. Und wenn du Hilfe brauchst, komm zum Kreuz, zögere nicht zum Kreuz zu kommen. Wenn du einen Hananias brauchst, wie der Saulus, dann komm zum Kreuz, wir wollen dir helfen, mit dir beten. Wisst ihr, Gott gebraucht Menschen, er spricht auch durch Menschen und immer wieder will er uns auch durch Menschen begegnen. Die Begegnung mit Jesus verändert unser ganzes Leben. Aber eine solche Begegnung brauchen wir nicht nur bei der Bekehrung, sondern immer wieder, dass Jesus uns immer wieder begegnet, sodass wir ihm immer ähnlicher werden können. Lass uns deshalb fragen, wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? An dieser Frage entscheidet sich alles. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir uns von Jesus verändern und erneuern lassen. Dass wir aufhören, Kompromisse in unserem Leben zu machen und anfangen, radikal für Jesus zu leben, voller Eifer wie der Paulus. Komm einfach zu Jesus mit den Scherben deines Lebens. Sag ihm, was nicht gut ist. Und lasse zu, dass er daraus ein Kunstwerk machen kann. Er will dein Leben nehmen. Er will dich nicht verwerfen, er liebt dich und will dir mit seiner Güte und Barmherzigkeit begegnen. Er will etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. Er will dich in seinen Dienst nehmen. Komm einfach zu Jesus. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist so gut zu uns. Eigentlich verdienen wir deinen Zorn, deine Strafe, weil wir diese Beziehung kaputt gemacht haben. Und dennoch liebst du uns. Das überwältigt mich immer wieder, dass du mich nicht verwirfst, dass du mich so annimmst, so wie ich bin. Ich danke dir, Jesus. Danke für deine Rettung, für deinen Plan mit uns, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns dort abholst, wo wir sind, dass du uns hilfst, aufzustehen und dass du aus unseren Scherben etwas Gutes machen willst. Oh Jesus, wir brauchen dich in unserem Leben. Wir sehnen uns nach Veränderung und ich bitte dich, geh du jetzt durch die Reihen und schenk du Erneuerung, schenk du Veränderung, schenk du eine neue Liebe zu dir. Nimm du alles weg, was nicht nach deinem Herzen ist. Schenk du Veränderung, schenk du Vergebung. Danke, Herr Jesus, dass du lebendig bist, dass du real bist, dass du uns so nahe bist. Hilf uns, so zu leben, dass du Freude an uns hast. Danke, dass wir nicht immer leisten müssen, dass wir nicht uns nicht über das identifizieren müssen, was wir alles tun oder nicht tun, sondern über die Beziehung zu dir. Jesus, ich liebe dich und danke, dass du mich liebst. Danke für deine große Liebe. Danke für deine Gemeinde, dass du sie auserwählt hast, dass du deine Gemeinde liebst, so unperfekt, wie sie ist. Danke, dass du deine Gemeinde durch die Zeit hindurch bewahrt hast. Die Christen wurden so viel verfolgt in der ganzen Geschichte, aber du hast über deine Gemeinde gewacht. Danke, Herr. Danke, dass wir heute hier stehen dürfen. Und ich bitte dich für alle Christen, die heute verfolgt werden, die so extrem leiden müssen. Erbarme du dich. Sei du ihnen ganz nahe. Begegne du ihnen. Dort, wo sie sind, vielleicht versteckt, mit Angst, sprich du zu ihnen. Danke, dass wir die Freiheit hier genießen dürfen. Hilf uns, sie zu schätzen. Amen.